Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
So gucke ich bei der Arbeit auch immer häufiger darauf. Also warum tue ich gewisse Dinge? Also warum möchte ich jetzt dieses oder jenes als Ziel haben? Und gehe ich eigentlich mit dem Kind in dem Moment so in Kontakt, dass ich einfach nur will, dass das jetzt aufhört, dass sie das jetzt machen? Oder möchte ich, dass sie von selber verstehen, also selber das wollen, ne? Dass sie das in dem Moment machen? Wahrscheinlich werden die wenigsten in dem Moment aufräumen wollen, weil sie schon 5 andere Sachen im Kopf haben, was jetzt noch interessanter ist. Aber zu verstehen, warum das Aufräumen wichtig ist, dass man vielleicht hinterher irgendwelche Sachen nicht findet, ne? Oder das nächste Kind möchte dann auch mitspielen und plötzlich sind die Autos in der Lego-Kiste und nicht da und so, dann kann man das auch ganz anders darstellen.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens und Dirk und euch da draußen wieder. Und wir fangen so an, wie wir aufgehört haben. frisch und frei. Ja. Wir sind ein bisschen aufgedreht, weil wir uns freuen, wieder hier im Start zu sein. Wir hatten gar nicht, ich habe nicht gerechnet, wie viele Wochen es waren, aber es waren, glaube ich, irgendwie zwischen 6-8 Wochen. Ich weiß es gar nicht.
Ganz
genau.
Viele.
Ihr wisst es bestimmt besser als wir.
Und wir sind vor allem so ein bisschen mallig, ne? So mit dem Wetter. Ich weiß nicht, ob jeder, ist das ein Ausdruck, den man überall kennt?
Ich weiß nicht, ob Malle jetzt von Mallorca kommt, vielleicht wegen der Wärme.
Also, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall so ein bisschen platt. Es ist sehr warm hier gerade.
Es ist sehr warm.
Vielleicht auch.
Ja. Ich finde, es ist immer ein bisschen weird, wenn man so eine Folge dann im Winter erst hört und dann spricht man im Podcast darüber, wie heiß das ist. Ist immer schwer zu glauben. Ja. Aber vielleicht versuchen wir ja auch nur unsere Zerstreutheit jetzt ein bisschen zu vertuschen, damit, dass wir sagen, es ist so warm. Ja, naja, apropos, Dirk, wir waren viele Wochen nicht da. Was hast du in der Zeit gemacht? Hast du die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass wir wieder aufnehmen?
Ja, warst du aktiv? Ich saß hier in meinem Sessel und habe mich gefragt, wann ruft der Jens endlich an? Tatsächlich, ich war auch sogar noch Ende Juli, Anfang August habe ich noch Seminare gegeben. Das hätte ich mir überlegt.
Du verrückter Typ.
Ja, echt. Also die waren alle bei PME. Schöne Grüße, ganz toller Kita-Träger. Da ist auch im Oktober dann ein Fachtag, da bin ich auch als Speaker und so weiter mit Workshops. Aber es war krass. Also die waren total tapfer, aber das Wetter hat man da schon gemerkt. Und und gleich danach, richtig cool, dann meine Familie hat mich abgeholt, das war in Stuttgart. Und dann sind wir in den Urlaub und Österreich auch und so weiter, also wandern gewesen, wieder ganz entspannt. Und habe auch gedacht, ich bin auch demnächst wieder in Wien zum Beispiel bei einem Gesundheitskongress, wo ich als Speaker bin und so. Und da merke ich immer mehr so Österreich, ich habe Lust, da mehr zu machen. Gerade so Innsbruck auch mag ich total gerne. War ich jetzt wieder mit meinem Sohn unterwegs und so. Wir haben Magic-Karten haben wir gesucht. War nicht ganz einfach diesmal. Die hatten wenige. Da werde ich wohl demnächst mal gucken. Das heißt, wenn ihr hier aus der Gegend Innsbruck kommt, sagt mal Bescheid, wenn ihr Bock habt. Ich hätte mal Lust, dort Seminare zu geben, weil ich da sowieso jetzt viel öfter bin. Und ich mag die Gegend total gerne. Also ich bin
Innsburg also großer ist auch so eine Österreich-Fan, ne? Oder?
Ja, auch. Ich war auch da schon mal Skifahren, aber wir sind ganz viel halt wandern und manchmal dann auch im, Salzburger Land, so da sind wir auch viel unterwegs, mit was Wandern angeht, weil das einfach eine wunderschöne Landschaft ist und wir gehen gerne auf die ganzen Hütten, also die Almhütten wirklich. Und da sind einige, die sind echt noch komplett wie früher, die sind Jahrhunderte alt und so und das ist schon toll.
Jahrhunderte alt, das übertreibst du aber. So alt, so lange gibt es noch gar kein Holz.
Genau, Spanplatten. Ja, das ist, glaube ich, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, aber eine der ältesten, die ist, glaube ich, so irgendwas bei 400 Jahre oder so. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist schon cool. Und dann gehst du da rein und das alles verraucht, weil die dann halt da räuchern, ne? So die Essen und so.
Ja, der Wirt ist auch schon über 300.
Genau, der ist auch seit Anbeginn da. Nein, aber der ist auch auf jeden Fall Urgestein und so. Das ist immer schön. Und da gibt's da Brotzeit, gibt's dann da, wenn du dann da oben bist. Und die machen dann immer richtig lecker, so richtig herzhaft.
Massage.
Ja, eine Stulle. Nee, das leider nicht. das habe ich dann eher so im Bereich Innsbruck. Da sind wir mal bei einem ganz tollen Hotel, wo es dann richtig Wellness geht. Also zuerst voll Bergsteigen und alles, dann Wellness. Ja. Ja,
erst und, die Arbeit, dann das Vergnügen.
Genau, so sieht das aus. Ja. Das ist ja alles richtig rum und so. Ja, ja, aber tatsächlich würde ich arbeitstechnisch da gerne mehr machen. Ich kam jetzt bisher noch nicht dazu. Vielleicht stellt ihr da draußen Kontakt her und habt was, dann bin ich nämlich auch gleich immer da, wo auch das Interesse ist. Das ist dann immer einfacher. Ja, ansonsten.
Oder ihr Nordlichter ja. Hier oben, ne? Ihr bucht Dirk einfach ein bisschen mehr, damit er gar nicht den Bedarf hat, so weit wegzukommen.
Ja, genau. Ja? Da werde ich aber auch tatsächlich ja ordentlich gebucht. Also ich bin so happy. Es gibt ja nun seit einiger Zeit Coaching am Meer. Und dieses Jahr ist das im Grunde gestartet. Es war so erfolgreich, dass ja tatsächlich im Mai ist es gestartet, dass ich für nächstes Jahr für Mai und September Termine geholt habe. Denn der Mai ist komplett wieder ausgebucht. Das heißt, ja, tatsächlich nicht nur der Mai 25, sondern der Mai 26 ist auch komplett ausgebucht. Das heißt, wenn ihr in den nächsten Jahren tatsächlich bis Mai 26 bei Coaching am Meer dabei sein wollt, dann auf jeden Fall September buchen. Da sind noch Plätze frei. Nächstes Jahr September, ne? Also kein Stress. Aber das jetzt am besten. Also kann ich nur empfehlen. Ich freue mich so riesig, dass es diesen Run auch auf das Ding gibt, weil das war ja so meine Vision und normalerweise, du kennst das ja, dann ist das so, okay, das hat schon gut funktioniert, aber da ist so einiges, so was man jetzt noch verbessern kann und das habe ich gar nicht. Ich habe jetzt im Grunde voll den Druck, weil das muss jetzt jedes Mal so geil werden, wie es letztes Mal war. Sehe ich aber
besser.
Genauso.
Muss ja jedes Mal noch
genau
besser werden.
Ich muss eigentlich einen
draufsetzen. Um den Druck mal ein bisschen zu erhöhen.
Genau. Ja. Aber im Grunde werden wir natürlich auch andere Inhalte, gerade für die Menschen, die jetzt öfter da sind. Ne? Also Coaching am Meer kann man ruhig zweimal im Jahr buchen, wenn man das möchte. Man kriegt immer wieder was Neues. Das ist nicht so, dass wenn man einmal da war, dann war es das. Sondern es gibt welche, die buchen halt immer wieder. Ne? Weil die immer wieder neue Situationen in ihrem Leben haben. Und es geht ja hier um Live-Coaching. Wir haben auch im Mai jetzt nichts Pädagogisches besprochen. Es ist 100% Live-Coaching, wobei dort auch natürlich einige Kita-Leitungen waren zum Beispiel, die dann gesagt haben, wie es mit meinem Team weitergehen soll. Aber da ist es eigentlich weniger pädagogische Themen gewesen, sondern eher Menschenführung, Selbstführung und sowas alles. Naja, und ganz viele andere Sachen. Also wir haben da wirklich krass viele Leben ja, wieder in tolle Bahnen gelenkt und sie waren alle happy danach und ich dann natürlich so auch. Also ich danke, dass ihr das alles so mitmacht. Ja, und ich will auch gar nicht so viel sabbeln. Wir wollen ja auch noch zu einem Thema kommen heute und du willst ja auch noch was erzählen. Ich habe ansonsten noch, gibt es jetzt die Möglichkeit bei mir, sich für den pädagogischen Jungencoach zertifizieren zu lassen. Das heißt, da können Menschen jedes Geschlechts kommen und auch pädagogische Fachkräfte, also voll ausgebildet und auch voll unausgebildet, sage ich mal. Also auch zum Beispiel, wenn du in einem Sportverein mit Jungs arbeitest oder in irgendeinem anderen Kontext, dann kannst du dich ausbilden lassen zum pädagogischen Jungencoach. Ich zeige dir dann, wie du eben diese richtig erfolgreiche Mischung hinkriegst, die ich so liebe, wo du Jungs unterstützt. Und gerade in diesem Jungssein auch, ne, wir erinnern uns, das Ganze ist Genderpädagogik, falls es jetzt, gibt ja immer noch ein paar, die denken, das machen wir doch jetzt nicht mehr. Doch bitte achtet auf die Geschlechter, auf die, nicht nur auf die sozialen, sondern auch auf die, jetzt fehlt mir das Wort, die physischen Geschlechter, die biologischen, genau, ja. So rum. Achtet darauf, das ist Genderpädagogik, nicht, dass wir es ignorieren. Und das zeige ich da ein bisschen, aber vor allem geht es halt auch darum, ums Coaching, wie ich unterstütze und alles. Wenn ihr dazu Infos wollt, auch zu Coaching am Meer, geht einfach auf meine Homepage. Es passieren ganz viele andere Dinge noch. Ich hoffe, wir sehen uns zum Beispiel beim Kita-Leitungskongress. Ich bin da zum Beispiel nächstes Jahr als Hauptspeaker dann am Start. Ich weiß nicht, ob es mehrere oder einen Hauptspeaker gibt. Ich habe den Status dort bekommen, Hauptspeaker, und freue mich da auf euch, wenn ihr dann da auch seid. Also solche Sachen passieren da. Passieren noch ganz viel mehr. Guckt einfach auf die Seite, seid bei Instagram. Ich will es kurz halten. Jens, was war bei dir los? Was ist bei dir los? Was ist eigentlich los bei dir?
Ja, bevor ich was sage. Ich habe noch eine Frage dazu, zu deiner Zeit. Es geht ja heute auch um Wirksamkeit, unter anderem. Und hast du in der Zeit, wo du nicht online warst hier mit mir, hast du ein neues Spiel, neues Game, PC-Game irgendwie ausprobiert? Wie sieht's da aus?
Nee, noch nicht. Ich bin noch mal zu Corekeeper zurück. Das ist quasi so Minecraft, aber mit 16-Bit-Grafik, kann ich nur super empfehlen. Aber dann kam ich wieder nicht dazu. Und ich habe mit meinen Kindern, besonders mit meiner Tochter, wieder Minecraft gespielt. Haben wir wieder was gebaut und Höhlen entdeckt und so weiter. Aber
ich glaube, Corekeeper ist auch aus dem Early Access raus. Ne? Ich habe mich gefragt, was jetzt anders ist. Ist es da, ist da irgendwas anders dadurch?
Ich habe noch nicht jetzt, so, also die machen halt Content immer weiter rein, aber ich habe jetzt noch nichts Neues mehr, genau.
Naja, okay. Und du? Ja, ich habe auch, gegamed habe ich tatsächlich nicht, wobei Squadbusters habe ich jetzt viel gespielt.
Stimmt.
Handygame,
ja.
Du glaube ich auch, ne? Jetzt habe ich, also ich war sonst jeden Tag da drin, ich habe mal geguckt, gehe ich jetzt auch gar nicht so tief rein in das Thema, dass ich mal so meine Kämpfe, die man dann so machen kann in der Zeit, immer so mache. Jetzt war ich aber schon 24 Stunden nicht mehr drin, weil ich ein bisschen geschwächelt habe. Da komme ich noch zum Thema Wirksamkeit. Und habe ich einfach gemerkt, ich brauche diesen Abstand davon. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich lasse das jetzt mal links liegen. Ja, dafür ist das gerade keine Energie da. Und das war auch ganz gut, so mich mal von diesen Sachen mal ein bisschen rauszuziehen. Und ich habe in der Zeit, in der podcastfreien Zeit, habe ich, weil ich auch zwischendurch ein bisschen Urlaub hatte und das Wetter auch zum Teil hier sehr schön war, glücklicherweise, habe ich draußen im Garten weitergemacht, an meinem Work Safe und Safe Space weitergebaut, meine kleine, ja, so eine Art Hütte, Unterstand, Sitz, Ecke, wo man sehr gemütlich jetzt sitzen kann. Es ist leider immer noch nicht fertig. Aber ich habe gemerkt, es ist für mich ein ganz wichtiger Ort geworden, wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich eben nicht in meinem Büro bin, wo ich nicht diese ganzen Ablenkungsfaktoren habe, wo ich, wenn ich mal über Sachen nachdenke, wenn ich was aufschreiben möchte, ist es für mich immer was anderes, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze und der PC hier ist und alles irgendwie nur ein Klick von Ablenkungen so entfernt ist. Dann habe ich mir gedacht, mache ich das da einfach mal, und das war auch echt großartig. Und das passte auch vom Timing ganz gut, weil Nicole Kern war bei uns zu Besuch. Wir hatten im August, Anfang August, hatten wir ein gemeinsames NMR-Seminar, mein erstes, was ich jemals gegeben habe. Das war richtig cool, und sie war gerade in Deutschland, deswegen haben wir uns überlegt, Mensch, das wäre doch was in der Zeit, dass wir das mal machen. So ein Fachtag da, das war richtig cool bei so einem Bildungswerk, hat echt Spaß gemacht, war für mich eine gute Feuertaufe. Glücklicherweise hat das alles funktioniert und alle waren begeistert, und es war nicht ein Reinfall, hätte ja auch sein können, ne, dass ich dann mit so einem Gefühl rausgegangen wäre, das war es zum Glück nicht. Und sie konnte dann, als wir dann wieder zurück waren, sie war fast eine Woche hier bei uns in Segeberg, konnte sie diesen Ort halt auch nehmen zum Arbeiten, weil sie zwischendurch auch Kurse halt gibt, braucht sie natürlich eine Internetverbindung und irgendwo einen Ort, wo sie in Ruhe dann auch mit den Leuten anquatschen kann. Und das ging da ganz gut, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, dann ist unsere Ausbildung ist gestartet. Wir haben eine neue Basisausbildung jetzt wieder an den Start gebracht. Da freue ich mich sehr drauf, das durchzuziehen. Und ja, und im Grunde komme ich da auch schon zu der Überleitung. Und ich habe halt jetzt auch damit begonnen, auch aus diesen gesundheitlichen Gründen, die mir mein Körper ganz offensichtlich gezeigt hat, ein bisschen mehr auf mich wieder zu achten, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach wahnsinnig viel mache und mein Körper darunter auch zum Teil wirklich jetzt gelitten hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist alles cool. Also ich habe ja keine Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja überflüssig, aber ich mache das jetzt mal. Sondern es waren einfach alles Sachen, die auch wichtig waren. Unter anderem für meinen Broterwerb gesorgt, also mein Daily-Job, den ich halt mache. Dann die Agentur, die Podcasts, dann hier zu Hause halt im Garten was gemacht, meine Familie. Also all diese Dinge sind mir sehr wichtig. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich das alles gar nicht unter einen Hut bringen kann. Und deswegen habe ich da eben angefangen, auch mehr drauf zu achten, wo bin ich da eigentlich. Also wo bin ich nur aktiv und wo bin ich wirksam und wo geht das auch irgendwo hin, wo ich hin möchte, und was ist einfach nur Aktivität, die mir irgendwie suggeriert, aktiv zu sein. Kennst du vielleicht auch, ne? Oder? Oder bist du da schon komplett frei von?
Von, nee, also ich würde dann direkt erstmal kündigen, damit du auch wieder Freizeit hast.
Ja, okay, schreibe ich mir auf.
Wenn das, genau, das ist der Tipp 1. Für euch da draußen, hey, folgt mir für mehr Lifehacks. Ja. Nee, voll. Also es ist manchmal echt schwierig, viele Sachen unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, wenn alle Sachen gerade oder alle Bereiche gerade so in einer Phase sind, wo es so losgeht, oder sagen wir so, nach dem Losgehen ist es gestartet und jetzt geht es darum, die Sachen quasi, dass es gut funktioniert und alles. Und dafür braucht man immer ein bisschen mehr Energie. Und wenn dann mehrere Situationen da sind, wo alle dieser Status ist quasi, dann ist immer schnell die Überforderung da. So, ich habe jetzt dadurch, dass ich halt freiberuflich bin, ich kann mir ja meine Zeit ganz anders einteilen und so, ich habe das jetzt nicht mehr so. Ich habe jetzt eher so, dann muss ich zugeben, auch noch so Stressmomente, wo ich dann so denke, so, oh mein Gott, du hast jetzt im September 3 Keynotes und dann so eine total quatschige Frage, wird das was? Und so, ne? Fallen dir die richtigen Worte ein? Also ich meine, ich mache das ja nicht spontan dann auf der Bühne, sondern ich weiß ja schon, was ich da mache und wo ich hingehe. Und das habe ich jetzt so häufig gemacht, aber es ist immer noch so manchmal drin, so dieser Impuls, du musst dich schlecht fühlen, Druck. Und ich überlege manchmal, ob das noch so aus der Schulzeit kommt, weißt du, so wo man so gelernt hat für irgendwas und dann ist man eigentlich gut vorbereitet, aber man hat immer noch so dieses schlechte Gewissen oder sowas. Also das habe ich jetzt höchstens noch. Nee, aber ansonsten kann ich mich da nicht beklagen, wenn's wieder das Wetter wieder besser wird und nicht mehr so heiß ist, habe ich auch wieder die Energie für den kompletten Alltag, aber nö, das passt alles.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein Einflussfaktor, den man nicht unterschätzen darf, ne? Oder sollte, ne? Dass das Wetter eben auch Einfluss haben kann auf die Energie, auf den Energiehaushalt, ne? Den man
hat. Ja, und auch andere Dinge, ne? Es kann ja auch mal was irgendwie in der Familie passieren. Ein Kind kann mal krank werden oder irgendwas und dann musst du damit umgehen. Und deswegen, ich halte deswegen auch immer nicht so viel davon, sozusagen, du musst nur dies und musst nur das und dann wird das auch. Sondern im Grunde heißt ja auch Survival of the Fittest. Das heißt ja nicht der am besten ist, am fittesten ist, sondern der sich am besten anpassen kann. Das kommt ja auch von irgendwoher. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir im Überlebensmodus sind, aber so, ich glaube, es geht schon dann darum, auf Dinge dann auch reagieren zu können und dann offen dafür zu sein. So. Das hatte ich früher nicht. Früher musste das dann, wenn irgendwas so, ich habe mir das so und so überlegt, dann und es ist nicht so, dann habe ich immer Wirksamkeit, Verlust dann. Ja.
Ja. Ich finde den Begriff Überlebensmodus überhaupt gar nicht unpassend, weil es gibt ja auch nicht den Überlebensmodus, sondern der kann ja auch unterschiedliche Stärken, also Intensitäten so haben. Also der Körper schaltet, so wie bei mir jetzt, wo es mir gesundheitlich dann nicht so gut geht, wo ich dann Kopfschmerzen so bekommen habe, dann war das eben auch eine geringe Form von Überlebensmodus. Mein Körper hat mir gezeigt, Jens, jetzt musst du mal kurz ein bisschen zurückfahren hier, ne? Sonst
musst du alleine weitermachen.
Sonst verlasse ich dich.
Ja, genau.
Genau. Ja, ist halt so, ne? Also da war halt so die Motivation und meine körperliche Standhaftigkeit nicht im Einklang. Und da gucke ich jetzt eben mehr drauf, dass das eben nicht passiert. Also das sind halt kleine Überlebensmodi, die dann in dem Moment einfach kicken so. Und was mir auch geholfen hat bei diesen ganzen Prozessen, weil ich immer gedacht habe, so irgendwas muss dann auch gleich funktionieren. Das habe ich auch von Jean-Paul Matama gehört, ist ja der Satz, so lange Inkubation, plötzliche Emergenz. Das hat mir geholfen, auch gerade bei der Arbeit. Da habe ich auch gleich so ein Beispiel für unser Thema. In der Bedeutung halt, dass Dinge sich eben zum Teil eben auch lange entwickeln. Ne? Also dass das Dinge vermehren sich vielleicht, also es ist ein Wachstum irgendwie da, es ist Veränderung in einem Prozess dann da. Und das kennt bestimmt jeder auch von sich. Man hat ja zum Teil so eingefahrene Muster, die man eben so kannte. Und auf diesen baut man immer wieder auf. Und plötzlich ist etwas anders. Und ich brauche erstmal eine praktische Erfahrung, um zu merken, dass das auch anders geht. Und das dauert halt. Und dann kommt so ein Moment, diese Emergenz, dann plötzlich, wow, das ist irgendwie eine ganz neue Lebensqualität, die dadurch entsteht. Ich habe eine neue Eigenschaft entwickelt, die ich plötzlich nutzen kann. Und das habe ich gemerkt, als ich jetzt dieses Seminar mit Nicole zum Beispiel gemacht habe. Oder vor kurzem war ich zu Gast online bei einer Kita-Teamsitzung. Und ich muss solche Erfahrungen für mich machen, um zu merken, dass ich das kann, dass ich das überlebe. Deswegen finde ich diesen Begriff auch gar nicht schlimm, dass es halt ein kleiner Überlebensmodus ist, ein Überlebenskampf ist, in dem man steckt. Und bei mir ist es dann halt dieser psychische Überlebenskampf, den ich dann führe, weil mein Gehirn die ganze Zeit in Alarmbereitschaft ist und nur darauf wartet, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass ich von irgendjemand ausgelacht werde und mir irgendjemand sagt, du kannst das nicht. Und wenn ich dann so eine Erfahrung mache, doch, du kannst das, das hat funktioniert, bin ich mega glücklich hinterher und bin froh über diese Erfahrung, weil ich neue Eigenschaften an mir erkannt habe, beziehungsweise die Eigenschaften, die ich vorher schon hatte, für mich auch so wahrnehmen kann. Ich kann es annehmen, dass ich das kann und ich fühle mich dann immer sicherer und baue diese innere Sicherheit in dem Bereich auf und kann eben neue Möglichkeiten dann mir weiterentwickeln, ne? Und daraus schöpfen, dass ich die Angebote, über die ich sonst nur so nachgedacht habe und dachte, das wäre doch mal cool, sowas zu machen, die kann ich plötzlich umsetzen und habe eine neue ja, eine neue Superkraft entwickelt. Wer die letzte Folge gehört hat, haben wir auch über diese Kräfte so gesprochen. Und das ist für mich auch etwas, wo ich merke, ja geil, das ist irgendwie eine Eigenschaft, aus der ich dauerhaft schöpfen kann. Und das gibt mir eine ganz neue Lebensqualität. Und das hat sich in den letzten Monaten bei mir doch recht schnell entwickelt. Das fand ich cool durch diese praktischen Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Ja, cool.
Und ich hätte, wenn du dazu nicht noch was, dann würde ich gerne einmal in das praktische Beispiel reingehen zu dem Thema Wirksamkeit.
Ja, gerne. Los geht's. Ja.
Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der Vergangenheit in irgendeiner Folge erzählt habe von so einem Beispiel. Das ist für mich so ein Paradebeispiel aus meiner Arbeit, wo ich das ganz gut dran festmachen kann. Ich habe einen Jugendlichen über 3 Jahre fast sehr, sehr eng begleitet. Da ging es viel um das Thema Drogen. Und ich mache auch zurzeit ein Projekt mit ihm. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber das wird bald erscheinen. Ich glaube zumindest, dass ich da noch nicht drüber gesprochen habe. Wie gesagt, da sind wir gerade drin. Und da war ich am Anfang sehr aktiv. Ich war sehr aktiv da drin in diesem Prozess, dass er eben keine Drogen mehr nimmt. Also natürlich ist das ein Ansporn, also, oder eine Aufgabe, auch im Hilfeplan, in meiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Jugendliche in dem Moment oder in diesem Zeitraum, wo er bei uns ist, dann eben drogenfrei wird. Also ganz klar. Und dann kann ich ja unterschiedlichste Sachen machen. Und meine Idee davon war eben, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass er irgendwo eine Therapie macht. Weil ich kann das ja nicht, ich kann ja nicht darauf einwirken, dass er keinen Drogen mehr nimmt. Ich war nun auch noch nicht lange drin in dem Job und hatte auch noch nicht wirklich einen Plan, was man da jetzt eben dran tun kann. Also mit Drogen habe ich selber auch noch nie Erfahrung gemacht, glücklicherweise. War also recht unwissend im Umgang mit Drogen. Was ich aber gemacht habe, ich war aus dem Instinkt heraus und bei allem, was ich eben auch so meine Ausbildung gelernt habe und meine Erfahrung, die ich so gemacht habe, bin ich eben in Beziehung mit ihm gegangen und ich war halt immer für ihn da. Aber ich war eben nicht so konkret da, dass es innerhalb von Wochen schon eine Veränderung gebracht hat. Ich habe ihn natürlich dazu angehalten, dass er auch Therapie macht, das hat aber nicht funktioniert. So, er hat sich dagegen gesperrt, sag ich mal, weil er das für sich überhaupt nicht für sinnvoll empfunden hat. Da ging es halt auch wieder um das Thema Grundbedürfnisse, da habe ich auch viel mit ihm drüber gesprochen und für ihn haben die Drogen einfach das alles erfüllt. Also war ich zwar aktiv, aber in dem Ziel, dass er drogenfrei wird, war ich nicht in dem Moment wirklich wirksam. Es fühlte sich für mich jedenfalls nicht so an. Das ist auch der Punkt, wo ich darauf hinaus will. Ich habe in der ganzen Zeit gedacht, das ist alles irgendwie so sinnlos, was ich hier mache, weil er nimmt das ja immer noch. Es war sehr frustrierend. Ich habe mich immer gefragt, okay, mache ich meine Arbeit hier eigentlich richtig? Und dann dauert es aber eine ganze Zeit lang, ungefähr, ich würde es mal schätzen, so 1,5 Jahre, als ich plötzlich etwas bewegt hatte, weil wir Dinge geschafft haben, Momente geschaffen haben, Strukturen bei ihm verändern konnten, die ihm Alternativen aufgezeigt haben, wie man halt die Grundbedürfnisse noch befriedigen kann. Dass wir in Richtung Ausbildungsplatz geguckt haben, dass er da eben selbst wirksam war in der Befriedigung und nicht sich über von außen, ne, über Drogen dann eben diesen Konsum, das quasi erfüllt hat, das Ganze. Es wirkt zwar dann auch von innen heraus, aber es suggeriert einem ja nur so ein Gefühl von, ist alles super, ne, alles läuft so. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja krass, ich war die ganze Zeit schon wirksam auf eine Art, aber ich konnte es halt nicht sehen. Und in einigen Teilen war ich vielleicht aktiv, aber das hat langfristig eben nicht zu der Auswirkung, also zu der Reaktion, ne, so wie im Physikalischen. Ich hänge irgendwie, was weiß ich, ich tue eine Eisenstange ins Wasser und sie fängt irgendwann an zu rosten. Dann sehe ich, ah, okay, ne, da ist ich habe etwas gemacht und es ist eine Wirkung aufgetreten, eine Reaktion. So, wenn ich die gleiche Aktivität mache, ich tue da eine Aluminiumstange rein, dann kann ich noch so lange warten, die wird wahrscheinlich nicht rosten, gehe ich mal davon aus. So, und so war das bei mir bei der Arbeit halt auch. Ich hatte bei dem Punkt mit der Therapie habe ich damals schon so instinktiv gedacht, das ist nicht der richtige Weg. Und dann habe ich es irgendwann verstanden, nee, genau, es geht darum, in der Beziehung mit ihm zu sein und in ihm die Reaktion hervorzurufen, was er eigentlich braucht. Und darüber haben wir das dann geschafft. Aber es braucht eben seine Zeit. Also der Faktor Zeit, den habe ich zum damaligen Zeitpunkt noch total unterschätzt. Und deswegen blicke ich heute auf das Thema Wirksamkeit ein bisschen anders. Also ich gucke dann immer in den kleinen Dingen auch nach, okay, was verändert sich eigentlich? Und dann gehe ich auch auf diese Dinge ein. Ich konzentriere mich dann nicht darauf, okay, wie sieht's denn aus? Hast du jetzt schon Therapie gemacht? Sondern die Frage eben, hast du in den letzten Tagen oder Wochen irgendwas gemerkt, dass sich was verändert hat bei dir? Also es ist eine andere Wirksamkeit da dann eben auf Beziehungsebene. Und die Wirkung bei den Klienten passiert dann eben in ihnen. Und es ist nicht so im Raum stehend, was man sehen muss, was passiert. Und ich bin deutlich geduldiger geworden.
Ja, und das Spannende ist ja auch, also so, ich kann mich da nur anschließen, dass es ja am Ende sogar so ist, dass das anders wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. Also diese Zeit hat es einfach gebraucht, aber man denkt vorher immer, so, ich nehme hier die Abkürzung und ich muss das jetzt schnell machen und alles. Und erst später erkennt man dann, nein, das war nicht anders möglich und es ist wichtig, das zu akzeptieren dann so. Ja,
ja, auch für die Argumentation, wenn andere das zum Beispiel nicht verstehen in dem Moment, warum machen Sie denn das, Herr Eichert, ne? Warum gehen Sie denn jetzt so damit um? Warum legen Sie jetzt nicht den Fokus auf die Therapie? Ich kann das heute halt darstellen, warum das so ist. Ich kann das begründen und die anderen verstehen das, weil es eben in dem Moment das absolut Falsche gewesen wäre, ihm diese einzige Sache, die er gerade dann noch hatte, wegzunehmen. Sondern ich habe etwas Neues in sein Leben halt hinzugegeben, wo er sich dann auch ein Stück weit dann eben über die Zeit entscheiden konnte. Okay, was mache ich denn? Wir haben das Thema Gesundheit besprochen. Er hat verstanden, okay, wenn ich das langfristig mache, das geht nicht gut. Das hat er selber gemerkt. Okay, ich muss etwas ändern. Also es kam aus ihm heraus halt intrinsisch. Ich möchte etwas anderes machen. Und dabei konnte ich ihn dann begleiten. Und das für mich hinterher auch nochmal mit ihm zu reflektieren, ist ein großes Geschenk, auch gerade in dem Arbeitsbereich, wo man ja doch häufiger mal mit Situationen auch konfrontiert wird, mit Prozessen konfrontiert wird, wo es eben nicht passt. Was aber dann auch nicht heißt, dass man da nicht wirksam gewesen ist, sondern man war halt nur ein Lebensabschnittsbegleiter in der Zeit, ein Prozessbegleiter, wo vielleicht etwas bei hängen geblieben ist, was in ein paar Jahren vielleicht in die Erinnerung von den Jugendlichen halt kommt und sie haben dann doch was mitgenommen, was ich aber vielleicht nie erfahren werde. Aber es ist okay.
Ja, das haben wir ja ganz häufig, ne? Dass wenn wir einen bestimmten Abschnitt von Kindern, Jugendlichen begleiten und die unterstützen in der pädagogischen Arbeit, dass wir dann häufig leider gar nicht so mitkriegen, wie ist es denen ergangen und alles. Da haben wir dann aber unsere kurzfristigen Erfolge auch, die ja dann auch wichtig sind. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu, so ein bisschen mit einem ähnlichen Thema, und zwar herausforderndes Verhalten. Und dann habe ich das auch in Seminaren so, dass dann, ich erkläre dann, dass das Kind halt den Werkzeugkoffer hat, ne, oder der Jugendliche, die Jugendliche. Und da sind die Möglichkeiten drin. Und manche haben nur diesen Hammer drin. Das Lustige ist, ich brauche nicht zu erklären, was mit dem Hammer gemeint ist. Jeder hat sofort ein Bild. Und dann versuche ich halt rüberzubringen, dass dieses Kind, diese Jugendlichen, die werden diesen Hammer nicht hergeben, weil das einzige Instrument ist, was sie haben, und das hat funktioniert. Also ist das total dumm, wenn einer zu dir ankommt und sagt, nee, also der Hammer, der ist ja jetzt nicht so gut, ne? Gib den mal her, das finde ich nicht gut, ne? So, dann denkst du, nee, dann habe ich ja gar nichts mehr, und dann werde ich diesen Hammer verteidigen. Und wenn man dann aber andere Instrumente dann halt anbietet, also irgendwelches andere Werkzeug, irgendwelche Tools, dann ist es bei denen so, dass die dann weniger den Hammer benutzen. Und darum geht es ja am Ende auch ganz viel. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding der Wirksamkeit. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr oder dürfen gerne ein bisschen mehr dahin gucken, wo wir wirklich wirksam sind und wo ist so eine Scheinwirksamkeit oder auch so eine kurzfristige Wirksamkeit hat. Haben wir ja zum Beispiel früher auch ganz viel bei Strafen gehabt, ne? Früher war ja Strafen eine Idee, eine pädagogische, weil wir dann ganz kurzfristig gab es ja ein Umlenken von dem Kind. Heute haben wir dann schon herausgefunden, ja, dieses Umlenken, das in der Regel springt das dann genau ins Gegenteil und dann wird es schwierig und Unterdrückung und das ist eher ein Angstzustand und so weiter. Das heißt, wir haben dann gemerkt, nee, wir sind dann doch gar nicht so wirksam, nur weil das Kind jetzt augenscheinlich das macht, was wir wollen, kamen wir uns wirksam vor. Und heute gibt es immer noch ganz viele Situationen, die sind jetzt nicht so krass, dass sie da ein Kind kaputt machen oder irgendwie sowas, aber so, wenn wir zum Beispiel mit Menschen mit herausforderndem Verhalten arbeiten, dann ist es halt für uns immer die Wirksamkeit, wenn jetzt eine Verhaltensänderung, auch gar nicht ein Umdenken stattfindet. Im Idealfall wollen wir direkt eine Verhaltensänderung. Also wir sind mit einem Kind in der Kita, ich mach's mal ganz plakativ, und das ist 4,5, ja, und das soll jetzt irgendwie aufräumen oder soll das andere Kind in Ruhe lassen oder sonst irgendwas. Wir wollen was von dem Kind und dann kommen wir uns wirksam vor, und das ist ja auch erstmal gar nichts Schlimmes, dann kommen wir uns wirksam vor, wenn wir dem Kind sagen, nein, das passiert jetzt nicht oder du musst jetzt eher das und das, und dann fügt sich das Kind und dann macht das Kind das. Manchmal, und das muss man jetzt auch sagen, auch weil es das Kind dann in dem Moment einsieht und sagt, ja, okay, war blöd, mach ich nicht. Also es geht ja nicht immer nur darum, das gegen Kinder zu entscheiden. Aber da kommen wir uns so super wirksam vor, und die eigentliche Wirksamkeit, weil das passiert ja jetzt nicht so häufig, wie wir das gerne hätten. Und die eigentliche Wirksamkeit zum Beispiel auch bei mir mittlerweile kommt her, okay, ich habe jetzt mit dem Kind 6 Wochen gearbeitet oder 6 Monate. Und was hat es denn von Anfang an bis jetzt dazugelernt? Wo ist eben eine Veränderung, die ich eingeleitet habe und so weiter oder die ich unterstützt habe und. Und dann merke ich plötzlich, was sich da verändert hat. Und das ist in Summe und auch im Durchschnitt teilweise mehr als dieser eine Moment. Also nichts dagegen. Wir dürfen den mal gerne genießen. Aber der macht uns nicht unbedingt immer wirksam. Häufig ist die Wirksamkeit in der Pädagogik eher ein Marathon und nicht ein Sprint. Manchmal ist sie auch ein Sprint, habe ich auch schon erlebt, aber nur weil wir uns in dem Sprint grundsätzlich wirksamer vorkommen, ist der nicht unbedingt besser. Also in der Regel ist es halt eher der Marathon. Ja.
Habe ich mal eine kleine Frage dazu an euch alle da draußen. Ihr könnt ja mal selber, wenn ihr im sozialen Bereich arbeitet, könnt ihr euch ja mal selber einmal hinterfragen, macht gleich mal kurz auf Pause vielleicht, einmal so in euch gehen und mal reinzuhorchen, was bei euch in solchen Situationen eigentlich das Ziel ist. Also wollt ihr in dem Moment, dass das jetzt aufhört, oder wollt ihr dauerhaft diese Veränderung, dass das Kind oder auch Jugendliche von selber diese Sachen verstehen, warum sie es machen? Mir ist da gerade so durch den Kopf gegangen, ich habe früher zum Beispiel nie verstanden, warum man nach dem Duschen die Dusche trocken machen soll, also das abziehen soll, das ist total nervig, warum das? Das trocknet doch von allein. So, wenn ich jetzt heute drauf gucke, wenn dann die Duschwand, wenn sie denn aus Glas ist, total verkalkt ist oder irgendwo sich dann an den Silikonrändern irgendwo dann Schimmel bildet, dann habe ich verstanden, warum das so ist, und ich tue das aus einer ganz anderen Intention heraus, das zu machen. Mhm. Wenn ich auch nicht derjenige selber bin, der das machen muss, ne, ich bin vielleicht das Kind und mir wird's gesagt, das zu machen, dann bin ich genervt. Warum soll ich denn das machen? Ist total nervig. Wenn ich aber selber dann mal in diese Situation komme, dass ich dann die Silikonfugen rausschneiden muss oder ich muss dann irgendwie das Glas versuchen, wieder kalkfrei zu bekommen, dann habe ich einen ganz anderen Grund, warum ich das dann mache. Dann habe ich verstanden, warum ich das tun soll. Und so gucke ich bei der Arbeit auch immer häufiger darauf, also warum tue ich gewisse Dinge? Also warum möchte ich jetzt dieses oder jenes als Ziel haben? Und gehe ich eigentlich mit dem Kind in dem Moment so in Kontakt, dass ich einfach nur will, dass das jetzt aufhört, dass sie das jetzt machen, oder möchte ich, dass sie von selber verstehen, also selber das wollen, ne, dass sie das in dem Moment machen? Wahrscheinlich werden die wenigsten in dem Moment aufräumen wollen, weil sie schon 5 andere Sachen im Kopf haben, was jetzt noch interessanter ist. Aber zu verstehen, warum das Aufräumen wichtig ist, dass man vielleicht hinterher irgendwelche Sachen nicht findet, ne, oder das nächste Kind möchte dann auch mitspielen und plötzlich sind die Autos in der Lego-Kiste und nicht da und so, dann kann man das auch ganz anders darstellen. Und kostet vielleicht auch da erstmal ein bisschen mehr Zeit, das mal zu erklären. Aber sie verstehen es wahrscheinlich. Und es ist nicht so Thema Adultismus. Ich komme nicht so von oben herab, sieh zu, dass du jetzt aufräumst. Ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Finde ich viel schöner.
Genau. Und vor allem, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, ist das wirksam und das andere nicht.
Also, nee, genau, das ist aktiv also sein. Ne?
Hart,
ich mache etwas, ich kümmere mich darum.
Ja, das genau.
Vielleicht passiert das dann sogar. Vielleicht macht das Kind das dann auch, wie du schon ja gesagt hast. Ne, ich habe den Erfolg, ich fühle mich dann wirksam. Ah, hat er funktioniert, dass das Kind das gemacht hat. Aber ist das wirklich unser Auftrag? Ich denke nicht.
Ja, und darum vor allem
nicht. Die sollen ja nicht gehorchen.
Ja, und es kann ja trotzdem durch einen glücklichen Zufall mal so sein, dass sie es dann trotzdem einsehen. Dann hat das aber wenig damit zu tun, dass wir denen das aufgedrückt haben. Das ist dann nicht unsere Kunst. Die Kunst ist ja dann, und das ist ja Pädagogik, dem Kind zu zeigen, wie ich das sehe, oder das in einen Zustand zu bringen, wo es die Wahl hat, zu erkennen, okay, der Hammer ist vielleicht doch nicht das Coolste, vielleicht nehme ich doch was anderes. Und wichtig ist aber, dass das Kind die Wahl hat. Also, und nicht, dass es dem aufgedrängt wird. Natürlich, jetzt werden einige sagen so, ja, aber die können doch nicht alles machen, was sie wollen. Ja, sollten sie eigentlich schon. Ich meine, das sind Menschen wie wir, die haben die gleichen Rechte eigentlich. Aber ich weiß schon, was gemeint ist. Ne? Es gibt manche Situationen, wo du auch als Erwachsener dann einfach dann Grenzen ziehen musst oder sonst was, auch für andere Kinder, andere Jugendliche, die dann da im Raum sind und so. Alles geschenkt, kein Problem. Aber wenn wir eine wirkliche Veränderung wollen, dann müssen wir mit diesem Kind, dieser Jugendlichen auf die Reise gehen und nicht sagen, ich mache eine Aussage und jetzt musst du das machen, wie ich will, so, weil ich habe ja eh recht. Und das kann doch alles richtig sein. Aber das sind 2 verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist einfach nur, ich bin Ansagenmacher. Ja, da brauche ich keine pädagogische Ausbildung zu, wobei ich schon vielleicht gute Ansagen machen sollte und pädagogische. Aber das wirklich in die Veränderung kommen und diesen Prozess mitnehmen, Das ist, glaube ich, was ganz anderes. Wir sind da auch häufig, finde ich, viel zu zielorientiert. Also Ziele sind ja super, ne? Da wirklich jetzt nichts dagegen. Aber wenn wir glauben, es geht nur darum, diese Ziele zu erreichen, dann haben wir verloren. Weil die Ziele, die sind ja nur Punkte, an denen wir uns orientieren. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir von 10 Zielen so und so viele Ziele auch aufgeben müssen zwischendurch und neue Ziele entwickeln, weil wir merken, es funktioniert gar nicht und sowas alles. Und nicht denken, wir sind wirksam, wenn wir die Ziele erreichen. Da habe ich auch noch so einen kleinen Lifehack. Ja, wir machen ja heute die Lifehacks hier. kam ich so rein, ne? Mit Lifehack, ich weiß es gerade nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr eure wahre Wirksamkeit mal sehen wollt und erfahren wollt, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, wenn nicht, dann macht mal so ein bisschen Tagebuch, wenn ihr Bock habt. Oder guckt, also ihr könnt auch einfach zurückgucken, das letzte halbe Jahr, was ihr da erreicht habt bei den Kindern. Ihr könnt aber auch ab und zu Tagebuch führen und dann guckt ihr euch das nach einem Jahr an. Könnt beides machen, je nachdem, was für ein Typ ihr seid. Also seid ihr so ein Tagebuchführer oder eben nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach so zurückgucken und das Kind, während das jetzt so im Raum spielt oder irgendwas, könnt ihr dann im Kopf durchgehen, wie war das eigentlich vor einem halben Jahr und was haben wir eigentlich seitdem erreicht und ich war Teil dessen und so weiter. Und dann, da spürt man die wahre Wirksamkeit. Nicht unbedingt, ich mache etwas, eine Ansage und alle leisten mir Folge. So, das ist so ein bisschen, ist nicht verkehrt, aber das ist nicht Wirksamkeit im Grunde. Ja,
ja, ist eine schöne Idee. Also ich gucke auch immer häufiger so mal ein bisschen zurück, was sich bei mir so verändert hat, weil ich ja in dem Moment, jetzt, wo ich jetzt handle, wo ich jetzt Dinge tue, kommt mir das alles normal vor. Und was sich verändert hat, merke ich dann auch mal erst, wenn ich mal so 1-2 Jahre mal zurückgucke, wie ich dann noch in Situationen reagiert habe oder wie sich das angefühlt hat. Mhm. Und das ist echt schön, dahin zu gucken. Und ich wollte zu deinem Bild mit dem Werkzeugkasten auch noch mal was sagen. So in unserem NMR-Konzept sprechen wir dann mal von Konzeptualisierung als Glücksquelle. Und das Schöne daran ist, wenn man das verstanden hat, dass man eben auch die Meinung anderer in seine Denkweise mit einbezieht, dass dieser Hammer, denn das kann ja schnell passieren, ich versuche jetzt dem Kind diesen Hammer abzutrainieren, ich gebe ihm jetzt neue Werkzeuge und dieser Hammer wird abtrainiert, dann bekommt möglicherweise das Kind ein ganz falsches Bild, ein schlechtes Bild von diesem Hammer, der aber vielleicht für das spätere Leben auch mal notwendig ist, den zu benutzen. Mhm. Aber wenn der jetzt so negativ behaftet ist, dann schließt sich der vielleicht aus. Bei mir war der Hammer zum Beispiel die Wut in meiner Kindheit. Es wurde immer unterdrückt. Ich hatte mir irgendwann abtrainiert, wütend zu sein. Ich wusste gar nicht, wie ich mit Wut umgehen muss. Und heute merke ich, ey, das Ding ist voll wichtig. Ich brauche den Hammer manchmal. Aber ich habe gelernt, den nicht zu benutzen. Verdammt. Also es ist doch viel, viel wichtiger und schöner auch in dieser Beziehungsarbeit auch mit den Kindern, denen zu zeigen, pass auf, dein Hammer ist total wichtig, aber es gibt Momente, da brauchst du vielleicht doch eher die Zange. Oder... Mhm. Oder ein Pinsel oder so, ne? Und dann ist der Hammer trotzdem immer noch da. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, hast du halt mehrere Möglichkeiten in der Situation, noch ein anderes Werkzeug zu benutzen, was vielleicht auch viel, viel schneller, vielleicht sogar ins Ziel führt. Oder man merkt eben, man verletzt dann vielleicht niemanden in dem Moment, sondern lernt jemand Neues kennen. Also es sind eher positive Veränderungen, die Veränderung, die man dann macht, erwirken dann.
Ja, total. Also gehe ich voll mit. Dem ist nichts hinzuzufügen, wollte ich schon jetzt fast sagen. wenn ihr euch mal ganz wirksam vorkommen wollt, dann schreibt uns gerne. Schreibt gerne hier auch bei, zum Beispiel bei Spotify. Da lesen wir die Sachen auch gerne, wenn ihr da was reinschreibt. Und dann können wir das auch mal mit in die Folgen nehmen. Es geht also wieder los. Die Sommerpause ist zu Ende. Und schreibt uns gerne, wenn ihr interessante Themen habt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass von euch was vorgeschlagen wurde, was wir sehr gerne aufnehmen, wo wir dann, also wir haben ja schon unheimlich viele Themen jetzt. Wir kommen ja so langsam auf die 200-Folgen-Marke schon in die Richtung, so ganz grob. Und wir haben so einige Themen schon besprochen und da sind wirklich einige dabei, wo wir vielleicht gar nicht so drauf gekommen wären, die ihr uns gebracht habt. Macht damit gerne weiter. Wir können wieder eine Portion gebrauchen. Wir haben auch schon wieder einige Themen für euch.
Gerne scheut euch auch nicht davor, ein bisschen mehr zu schreiben, wenn ihr mal so eine Fallsituation habt. Das finde ich auch immer sehr schön, wenn ihr sagt, Mensch, ich hatte gestern bei mir in meiner Einrichtung, hatte ich folgende Situation und ich weiß nicht, damit umzugehen. Dann sind wir, behaupte ich jetzt mal, Dirk, in der Lage, dass wir daraus auch ein Thema machen und das dann besprechen. Ich finde sowas immer ganz, ganz schön, wenn man diesen Praxisbezug dann so herstellen kann. Wenn man sagt, ach ja, stimmt, diese Situation habe ich auch schon mal gehabt, dann wird das ganz gut deutlich. Also
deswegen nehmt euch gerne die Zeit. Praktisch pädagogisch.
Richtig, genau.
So sieht das aus.
Ja. Dirk, gehst du jetzt noch ins Eisbad gleich oder was machst
Mindestens.
Du
noch? Mindestens. Eisbad.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Ja, weil ich ja passionierter, ich wollte schon passiver, das auch, passionierter Saunagänger bin.
Ach so.
Aber ich oute mich mal, ich dusche, oh, jetzt kriege ich bestimmt hier Gesundheits-Shitstorm oder so. Ich dusche nach der Sauna selten richtig, richtig kalt. So.
Ja.
Eher so lauwarm und so. Machen wir eigentlich auch nicht. Aber ich mag das sehr gerne sehr heiß und da gibt es halt diese Bäder. Aber die habe ich auch schon gemacht, ne? Hm. Rein in den Teich dann, in den Badeteich, sowas gibt es ja dann auch bei einigen Saunen. Ich werde es versuchen. Und
es ist ja auch nicht wirklich Eis, ne? Aber es ist schon wirklich, ich glaube, die richtige Definition ist arschkalt, ne?
Ja,
glaube ich.
Würde ich auch so sagen.
Wert, ne?
Ja. Morse Cold, also, wie wir hier oben im Norden sagen. Genau.
Ja. Ich will, so kalt, ich zeige jetzt gerade ins Mikrofon, wie kalt es dann ungefähr ist.
Ah, jetzt.
Verstehen Sie? Ja, ja.
Also wir können uns hier gerade auch nicht sehen, nur dass ihr Bescheid wisst.
Ja, ja, ja. Ich habe auch das mit den Fingern gezeigt, wie kalt es ist.
Sehr gut.
Sehr gut. Dirk.
Wir brauchen eine
Abkühlung. Wir brauchen eine Abkühlung, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und Zeit. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.